Wie lehrt Jesus uns beten? Darum geht's heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sind im Punkt 544 des Kompendiums. Und da steht diese Frage, wie lehrt Jesus uns beten? Wir hören wie immer das, was das Kompendium sagt und dann Ausführungen, Gedanken dazu, nähere Betrachtungen von Kaplan Robert Paulus aus dem Bistum Passau. Der ist uns telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Kaplan Paulus.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Kaplan Paulus, das Kompendium sagt auf die Frage, wie lehrt Jesus uns beten? Jesus lehrt uns beten nicht nur durch das Gebet des Vaterunser, sondern auch durch sein eigenes Beten. Auf diese Weise zeigt er uns neben dem Inhalt auch die Haltungen, die für das wahre Gebet erforderlich sind, nämlich ein reines Herz, welches das Reich Gottes sucht und den Feinden vergibt, das kühne kindliche Vertrauen, das über unser Fühlen und Verstehen hinausgeht, und schließlich die Wachsamkeit, die den Jünger vor der Versuchung bewahrt. Dazu brauchen wir Ihre Gedanken, Kaplan Paulus.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen wahrscheinlich aus der Liturgie, dem Gottesdienst, den Satz, lasst uns beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Es folgt dann das bekannte und wohl oft praktizierte, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im persönlichen Beten praktizierte Vaterunser. Nun ist aber, schauen wir auf das Beten Jesu und vor allem auch, wie er uns beten lehrt, nicht nur das von Bedeutung, was er uns mitgibt, der Inhalt, sondern, wie auch jetzt der Katechismus im Kompendium schon ansprach, die Grundhaltung. Von Jesus beten lernen, das hieß für seine Jünger, die Apostel, bei ihm, dem Herrn, in die Schule gehen. Und in der Schule bleibt etwas am besten hängen, wie man so sagt, wenn man es selbst praktiziert. Also nicht nur einen theoretischen Inhalt übertragen bekommt und lernt. In seinem ganzen Leben erweist sich Jesus als unser Vorbild. Er ist, wie es der Katechismus an anderer Stelle sagt, der vollkommene Mensch, der uns einlädt, seine Jünger zu werden, ihm nachzufolgen. Durch seinen demütigen Dienst hat er uns ein Beispiel zur Nachahmung gegeben. Durch sein Beten regt er uns zum Beten an. Durch seine Armut fordert er uns auf, Entbehrungen und Verfolgungen bereitwillig auf uns zu nehmen. Soweit die Nummer 520 im Großen Katechismus. Von Jesus beten lernen bedeutete damals wie heute nicht allein das, uns durch die Bibel überlieferte Gebet des Vaterunsers oder anderer kleiner Gebete, sondern es bedeutet, an der Person Jesu abzulesen und abzuschauen, wie beten geht. Die Grundhaltungen, die der Katechismus nennt, sind dabei das reine Herz, das kindliche Vertrauen und die Wachsamkeit. Jesus Christus ist also nicht allein Gebetslehrer, der einen festgeformten Inhalt zu vermitteln hat, sondern Erzieher hin zu einer wahrgenommenen und gefestigten Beziehung des Menschen zu Gott, zu seinem und unserem Vater. Der Katechismus gibt das wie folgt wieder unter der Nummer 2607. Als weiser Erzieher nimmt Jesus uns dort, wo wir sind, an der Hand und führt uns Schritt für Schritt zum Vater. In seinen Worten an die Menschen, die ihm folgen, geht Jesus von dem aus, was diesen über das Gebet aus dem alten Bund bereits bekannt ist, und öffnet ihre Herzen für das Neue des kommenden Reiches. Dann offenbart er der Menge dieses Neue in Gleichnissen. Schließlich spricht er zu den Jüngern, die in seiner Kirche als Erzieher zum Gebet wirken sollen, offen vom Vater und vom Heiligen Geist. Hier sind also verschiedene Elemente angesprochen. Jesus Christus wird als der große Erzieher, Pädagoge dargestellt. Und er holt die Menschen dort ab, wo sie stehen. Ein Motiv, das wir auch in heutiger Theologie und Pastoral oft kennen, die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Es ist aber wichtig, den nächsten Satz zu lesen und nämlich weiterzuführen, führen Schritt für Schritt zum Vater hin, den Menschen in seiner Zerbrechlichkeit, in seinen Schwächen und auch Sünden annehmen. Das war ein Anliegen Jesu. Aber dann ihn weiterführen, ihn weiterentwickeln lassen, sich weiterbilden und formen zu lassen in der Nähe Jesu hin zum Vater. In seinen Worten an die Menschen, die ihm folgen, geht Jesus dann eben von dem aus, was die Menschen zu seiner Zeit, die Jünger, aber auch alle, die ihn hören, schon kennen. Es geht um die Gebete des alten Bundes. Wir hatten an anderer Stelle über die Psalmen bereits einiges ausgeführt. Und jetzt öffnet er nicht, indem er neue Inhalte bringt, sondern er öffnet die Menschen für die Sicht, dass jetzt in ihm, in Jesus Christus, dem Messias, das Neue des kommenden Reiches anbricht. Für die Menge, so sagt es der Katechismus, geschieht das Neue in Gleichnissen. Für die Jünger spricht Jesus Christus offen. Und die Jünger selbst sind berufen, wie es auch gerade in dieser Nummer 2607 hieß, Erzieher zum Gebet zu werden. So sind die Jünger in der Nachfolge Jesu Christi ebenfalls Pädagogen in seinem Auftrag, in seinem Namen, vor allem aber auch im Bewusstsein, dass Jesus Christus mitgeht. Für Jesus Christus ist es ein Herzensanliegen, seine Jünger in die Beziehung, die er zu seinem Vater lebt, hineinzunehmen. Dafür betet er selbst und wird so in seiner innigen Verbindung zum Vater Vorbild und Beispiel im Gebetsleben. Die Voraussetzung hierfür ist aber ein reines Herz oder, um es mit dem Aufruf des Evangeliums zu fassen, ein bekehrtes Herz. Bevor wir, so lesen wir im Matthäus-Evangelium, bevor wir eine Opfergabe zum Altar bringen, sollen wir uns mit dem Bruder versöhnen. Wir sollen die Feinde lieben und für unsere Verfolger beten. Wir sollen zum Vater, der im Verborgenen ist, beten und dabei nicht viele Worte machen, im Gebet von Herzen verzeihen, ein reines Herz haben und das Reich Gottes suchen. Diese Bekehrung ist also ganz auf den Vater ausgerichtet. Sie ist, so könnte man es auch fassen, eine kindliche Hinwendung zum Vater. Ein reines Herz ist also ein Herz, das sich erneut dem Vater zugewandt hat. Wie schon die Aufforderung der Propheten, zielt auch der Ruf Jesu zur Umkehr und Buße zunächst nicht auf äußere Werke, Sack und Asche, Fasten, Abtötungen, sondern auf die Bekehrung des Herzens, die innere Buße. Ohne sie bleiben Bußwerke unfruchtbar und unehrlich. Die innere Umkehr drängt jedoch dazu, diese Haltung in sichtbaren Zeichen, in Handlungen und Werken der Buße zum Ausdruck zu bringen. Weiteres lesen Sie im Katechismus zum Thema Buße und Umkehr unter der Nummer 1430. Die Verbindung von einem reinen und einem kindlichen Herzen ist hier nicht weit. Wir kennen den Satz Jesu, wie ihn uns der Evangelist Matthäus wiedergibt: Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Umkehr und wie das Kind, wie Kinder werden, gehört zusammen. Denn kindliches Gebet ist vertrauendes Gebet. Es ist glaubendes, hoffendes und liebendes Gebet. Und das geht, wie es auch schon das Kompendium vorhin sagte, über das geistig Erfassbare und Verstehbare hinaus. In seinem besonderen, ja göttlichen, in seiner besonderen, ja göttlichen Nähe zu seinem Vater lebt Jesus Christus uns eine solche kindliche Gebetshaltung vor, die sich daran orientiert, was Gott für den Menschen will. Es gibt einen göttlichen Plan, einen Ratschluss, der mit ins Gebet genommen werden kann und auch mit ins Gebet genommen werden soll. An anderer Stelle werden wir zum Thema Gebet und Versuchungen im Gebet hören, dass die häufigste und verborgenste Versuchung unser Mangel an Glauben ist. Dieser äußert sich weniger in einem erklärten Unglauben als in der tatsächlichen Bevorzugung anderer Dinge. Wenn wir zu beten beginnen, stellen sich tausend Arbeiten und Sorgen, die wir für dringlich halten, als wichtig ein. Das ist der Moment, da offenbar wird, wem das Herz den Vorzug gibt. Das eine Mal wenden wir uns an den Herrn als unsere letzte Hilfe, aber wir sind nicht immer wirklich von seiner Hilfe dann überzeugt. Das andere Mal machen wir den Herrn zu unserem Verbündeten, doch das Herz bleibt überheblich. In allen diesen Fällen offenbart unser Mangel an Glauben, dass unser Herz noch nicht demütig genug ist. Johannes Evangelium, Kapitel 15 heißt es, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Je stärker aber sich der Betende auf den Willen des Vaters einlässt, umso vertrauender wird er. Und das ist dann kindliches Beten. Zu einem weiteren Aspekt des kindlichen Betens kommen wir nach einer kurzen Musikpause. Vielleicht lädt diese Pause ein, uns selbst nachdenken zu lassen, wie wir beten in der Schule Jesu beten gelernt haben, wie sehr wir kindlich vertrauend uns an den Vater wenden oder auch, vielleicht auch schon ein wenig vorausgreifend, wie oft wir auch abgelenkt sind vom kindlichen Beten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten nun gesehen, dass kindlich vertrauendes Beten eine der Dimensionen ist, die uns Jesus Christus in seinem Beten zeigt und auch lehrt. Die andere Dimension der Wachsamkeit, die wir später noch ansprechen werden, wie auch die Haltung eines reinen, umkehrwilligen Herzens, sie sind Grundlage für ein echtes, aufrichtiges Beten im Sinne und im Namen Jesu. Wenn wir nun aber auch auf das kindliche Beten genauer eingehen, dann beschreibt uns der Katechismus dieses kindliche Beten mit einer kindlichen Kühnheit. Je stärker sich der Betende auf den Willen des Vaters einlässt, umso vertrauender wird er. Und das führt zu einer dann kindlichen Kühnheit, die sich, eben wie es in der Ganzhingabe eines Kindes an seine Eltern ausdrückt, gänzlich darauf verlässt, dass alles Gute vom Herrn kommt. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, sagt Jesus. Hier führt der Katechismus erläuternd aus, der Nummer 2610, dies macht die Kraft des Gebets aus, denn alles kann, wer glaubt. So sehr Jesus über den Unglauben seiner Angehörigen und die Kleingläubigen unter seinen Jüngern betrübt ist, so sehr ist er auch von Bewunderung erfüllt über den großen Glauben des römischen Hauptmanns und der kananäischen Frau. Hier wird deutlich, dass Jesus zu Lebzeiten auf Erden also durchaus den Glauben und auch die Gebetshaltung seiner Mitwelt, der um ihn umgebenden Menschen wahrnimmt und dann in sein Herz fallen lässt. So könnte man es sagen, er mitfühlt. Er den großen Glauben des römischen Hauptmanns bewundert und eben entsprechend auch würdigt durch eine Heilung, aber auch den Unglauben der Angehörigen, den Kleinglauben seiner Jünger tadelt. Neben einem bekehrten, reinen und kindlich vertrauenden Herzen ist es eine weitere Grundhaltung des Betens, wie sie uns Jesus Christus vorstellt und vorlebt, dass wir wachsam beten. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Dieses Gebet der Heiligen Messe drückt die Wachsamkeit, die Erwartung aus, die das zweite Kommen Jesu in den Blick nimmt. Dieser Erwartung nicht müde zu werden, einzuschlafen gleichsam, sondern als stets adventliche, wartende Gläubige zu leben, das ist eine große Herausforderung, sodass man mit dem Katechismus sagen kann, das Gebet der Jünger ist ein Kampf, der in der Gemeinschaft mit dem Meister bestanden wird. Wer im Gebet wacht, gerät nicht in Versuchung. So ist also die Wachsamkeit eines der Kennzeichen christlichen Betens. Und Wachsamkeit meint, so würde ich es fassen, Erstens die Erwartung des wiederkommenden Herrn. Zweitens die Erkenntnis, dass Jesus Christus auch jetzt hier wirkt, die Offenheit, ihn auch in unserer Zeit zu erkennen, oft verdeckt, aber dann auch offen in den Sakramenten, in der Eucharistie vorzugsweise, aber auch die Wachsamkeit im Gebet, das mit hineinzunehmen, was die Anliegen, die eigenen, wie die der Welt und der Kirche sind, mit ins Gebet zu fassen und dafür bewusst offene Augen und ja, offene Ohren zu haben, um das wachsam mit ins Gebet zu nehmen. Nach der nächsten Musikpause werden wir uns noch einmal näher durch drei Gleichnisse, die Jesus mitgegeben hat, damit beschäftigen, wie jetzt kindliches Beten, wachsames Beten und Beten mit reinem Herzen auch sich ganz buchstäblich von Jesus Christus her, von seiner Lehre, von seinem Leben ableiten lässt.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, heute mit Kaplan Robert Paulus aus dem Bistum Passau. Er geht in dieser Sendung der Frage nach: Wie lehrt Jesus uns beten?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten die Grundhaltungen des Betens, wie Jesus Christus es uns lehrt, gesehen. Es ging um die Bekehrung, um das Kindsein in seinem Vertrauen ebenso wie in seiner Kühnheit und schließlich um die Wachsamkeit. Sie begegnen uns auch in den von Jesus erzählten Gleichnissen zum Gebet, wie sie uns der Evangelist Lukas in den Kapiteln 11 und 18 berichtet. Es lohnt, diese Texte, diese Gleichnisse zu hören. Im Kapitel 11 bei Lukas heißt es: In jener Zeit sagte Jesus, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn schon ihr, die ihr böse seid, eure Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? In diesem Gleichnis, im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wird die Intensität des Gebets angesprochen. Jesus fordert seine Jünger auf, intensiv zu beten, nachzufragen, der Sache nachzugehen, ja, im besten und ja, guten Sinn zudringlich zu werden. So wie eben der Freund anklopft beim anderen und ihm aufgetan wird. Im 18. Kapitel, ebenfalls bei Lukas, heißt es: Jesus sagte den Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meine Feinde. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme ihm auch keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügt hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Hier in diesem Gleichnis der Witwe, die sich an den ungerechten Richter wendet und doch zu ihrem Recht kommt, wird ebenfalls die Intensität, die Zudringlichkeit angesprochen, die ein Gebet ausdrücken soll. Aber es wird noch mehr angesprochen, nämlich auch die Verbindung zu dem, was wir Glaube nennen. Die Verbindung zur lebendigen Beziehung zum Herrn. Wird jedoch der Menschensohn, so fragt sich Jesus und seine Umwelt und Mitwelt, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Nur aus dem Glauben heraus kann Beten funktionieren, kann Beten die Beziehung zum Herrn aufrechterhalten. Ebenfalls im 18. Kapitel finden wir noch ein anderes Gleichnis. Der Evangelist Lukas schreibt, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In diesen drei Gleichnissen geht es um ein inständiges, unablässiges und ein demütiges Beten. Der Ruf, Gott sei mir Sünder gnädig, erdrückt diese Demut im Gebet aus. Und ihn macht sich auch die Kirche bis heute in der Liturgie zu eigen, wenn sie ruft, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Gott sei mir Sünder, sei uns Sündern gnädig. Aber auch in allem anderen ist die Kirche unter dem Anspruch, so zu beten, wie es der Einladung und Aufforderung, vor allem aber dem Beispiel Jesu entspricht. Der Katechismus bemerkt unter der Nummer 2614, als Jesus den Jüngern das Geheimnis des Betens zum Vater anvertraut, enthüllt er ihnen, wie ihr und damit auch unser Gebet sein soll, wenn er in seiner verherrlichten Menschennatur zum Vater zurückgekehrt sein wird. Neu ist, so sagt es der Katechismus, neu ist das Bitten in seinem Namen. Mit Jesus Christus ist uns der Mittler zum Vater geschenkt. Das gilt dann auch für unser Beten. Augenscheinlich wird das im liturgischen Gebet, das sich in der Regel an den Vater richtet und dann abschließt mit der Formel, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Ebenso wird diese Rolle Jesu deutlich in der Doxologie am Ende des Hochgebets. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Das Beten zum Vater durch Jesus Christus wird zum Kennzeichen des christlichen Gebets. Auch und gerade, weil Jesus so beten gelehrt hat. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, so schreibt es der Evangelist Johannes und legt es Jesus in den Mund, alles, was ihr in Jesu Namen erbittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Der Glaube an Christus führt die Jünger in die Erkenntnis des Vaters ein. Denn Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Glaube bringt Frucht in der Liebe. Wir halten uns an das Wort und die Gebote Jesu. Wir bleiben im Vater, der uns in Christus so sehr liebt, dass er in uns bleibt. In diesem neuen Bund gründet die Gewissheit, dass unser Bitten erhört wird. Dass unsere Bitten erhört werden auf dem Gebet Jesu. Nun, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn hier der Katechismus 2614 Nummer 2614, eben diesen neuen Bund anspricht, dann wird deutlich, dass das christliche Beten in Jesus Christus eine neue Intensität erlangt hat. Hier kommt auch der Heilige Geist ins Spiel. Durch den Geist, der als Beistand geschenkt ist, wird das von Jesus gelehrte Beten Ausdruck der Gemeinschaft mit dem Vater. Aber nicht nur jetzt vermittelt durch den Sohn, sondern bleibend im Sohn. Wenn unser Gebet sich mit dem Gebet Jesu vereint, erfüllt er die Verheißung: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit. Diese neue Dimension des Gebets wird in den Abschiedsreden offenbar. Im Heiligen Geist ist das christliche Gebet Gemeinschaft in der Liebe mit dem Vater. Nicht nur durch Christus, sondern auch in ihm. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. So im Johannesevangelium Kapitel 16. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Dieser Aufforderung Jesu Christi, kommen wir immer wieder nach. Nicht nur im gemeinschaftlichen Beten, sondern auch im persönlichen. Und es nimmt Maß an der Intensität, wie Jesus gebetet hat. Freilich ist seine Verbindung zum Vater, er als Sohn Gottes, eine ganz eigene und besondere. Und doch sind wir durch den neuen Bund mit hineingenommen in diese tiefe, einmalige Verbindung. Und so sind wir durch die Taufe als Christen berufen, an Jesus Christus, an seinem Beispiel Maß zu nehmen, das in unserem Leben, aber auch in unserem Beten wirken zu lassen. Es bleibt die Herausforderung, am Beten Jesu zu lernen, ihn als den Pädagogen und Erzieher auch im Gebet, im Thema Gebet zu erkennen. Das gilt für jeden einzelnen Christen, der in der Nachfolge Jesu steht. Das gilt aber auch für die Gemeinschaft der Glaubenden der Kirche. Und in Bezug auf das Gebet gilt, was auch über den Glauben gesagt werden kann: Wir sind nie fertig. Der Weg zu einem reinen Herzen, zu einem kindlichen Vertrauen, zu einer hoffenden Wachsamkeit, es ist ein bleibendes Anliegen, das jeden Christen Zeit seines Lebens begleitet. So bitten wir, dass uns durch Gottes Schutz und Segen auch dieser Lebens- und Glaubens- und Gebetsweg begleitet und behütet ist. Und wir so auch in unserem Beten nicht nur Maß nehmen am Beten Jesu, sondern ihn in unser ganzes Leben hineinlassen, sodass wir durch ihn und in ihm und mit ihm zum Vater beten können. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Sie hörten Kaplan Robert Paulus aus dem Bistum Passau. Sein Thema heute: Wie lehrt Jesus uns beten? Schauen Sie doch einfach ins Infofeld zur Sendung. Dort finden Sie den Verweis auf die entsprechende Stelle, die Nummer im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche. Das ist die Nummer 544 und auch nochmal der Verweis auf die Stellen im Großen Katechismus. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Danke fürs Dabeisein hier in der Sendung. Alles Gute wünscht Ihr Gregor Dornis.